Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wie immer, wir sind Susanne
und Patrick,
deutsche Auswanderer im schönen Kalifornien. Wir haben 2015 erfolgreich ein Startup gegründet, das dann später in den USA so richtig durch die Decke gegangen ist und möchten durch diesen Podcast gerne unser Wissen an euch weitergeben. So. Wie schon letzte Woche, auch diese Woche wieder das Thema Investment. Letztes Mal haben wir die Top-Fragen besprochen, die Investoren gerne Startup-Gründern stellen. Und heute geht es genau um das umgekehrte Thema. Es geht nämlich darum, welche Fragen ihr den Investoren stellen solltet. Und da haben wir auch wieder 10 Fragen vorbereitet, die Top 10. Patrick, wir haben ja schon locker über 200 Business Angels und VC-Funds gepitcht und dabei haben wir ja ziemlich viel gelernt, oder?
Ich denke schon, ja.
Cool. Also genau, wenn man anfängt, im Startup-Bereich ein bisschen tätig zu sein, noch nicht so viel Erfahrung hat mit Investoren, dann ist gar immer so schnell der Trugschluss, ja, der Investor, der hat das Geld, das bedeutet, der Investor hat auch die Macht und ich als Gründer muss quasi nach der Pfeife des Investors tanzen. Was ist dein Kommentar dazu?
Mein Kommentar ist, das stimmt so nicht. Erstens, ganz wichtig zu verstehen ist, dass Investoren haben zwar meistens nur eine limitierte Anzahl von Investments, die sie pro Jahr machen, aber es ist auch nicht so einfach für Investoren, gute Startups zu finden. Ich denke persönlich, es ist fast genauso schwer, gute Startups für Investoren zu finden, als Gründer einen guten Investor.
Die haben also genau das gleiche Problem wie wir, ha?
Genau, ist auch nicht so einfach.
Nur umgekehrt,
genau. Aber trotzdem ganz wichtig als Gründer ist auf alle Fälle darauf zu achten, dass Investoren keine Zeitverschwender sind. Also ich als Gründer muss sicherstellen, dass Investoren auch wirklich aktive Investoren sind. Das heißt, dass sie auch momentan Geld investieren, weil es gibt auch Funds, die dann auf dem Papier relativ gut aussehen, aber die haben vielleicht 10 Investments pro Jahr und haben eigentlich schon 10 gemacht. Das heißt, eigentlich brauche ich mich nicht mehr mit denen treffen. Das ist eigentlich eine pure Zeitverschwendung.
Aber die Leute müssen trotzdem noch weitermachen, ne? Die Investoren müssen sich trotzdem noch mit Gründern treffen, oder?
Ja, genau. Wenn man sich so einen Fund anschaut, der geht meistens 7 bis 10 Jahre. Mhm. Und die erste Hälfte des Funds sozusagen ist die Investmentphase. Da wird dann die Investments gemacht und die restliche Phase wird dann sozusagen die Investments gemanagt. Das heißt aber nicht, dass die Investoren sich dann aufhören, mit Gründern zu treffen. Und das ist gut für die Investoren, weil die lernen natürlich immer die neuesten Trends, sozusagen kostenlos. Aber für Gründer ist das natürlich nicht so optimal, weil man möchte ja dann weiterkommen und nicht seine Zeit verschwenden mit dem Investor, der nicht investieren kann.
Richtig, richtig.
Genau, deshalb wirklich, ich glaube, das haben wir sowieso schon 17 Mal gesagt, dass man seine Research machen soll, wenn es ums Thema Investment und Investorsuche geht.
So, dann vielen Dank für die kleine Einführung. Lass uns doch jetzt mal über die 10 Fragen sprechen, die man auf jeden Fall einen Investor fragen sollte. So, wie letztes Mal, wir lesen kurz einmal 10 Fragen vor, abwechselnd. Fang du an.
Im Kanon. Okay, Frage 1. Besteht ein generelles Interesse an einem Investment in meinem, unseren Unternehmen? Wenn ja, was sind die nächsten Schritte?
Nummer 2. Wie läuft der Investmentprozess bei euch ab und wie lange dauert die Entscheidungsfindung?
Nummer 3 ist, wer muss noch involviert sein, um zu einer Entscheidung zu kommen? Ganz kurz, die Fragen findet ihr auch alle in unserem Blog. Also genau, müsst ihr nicht mitschreiben jetzt.
Ja, www.gründerpult.ue. So, wo waren wir?
4.
So, ich bin die 4?
Genau.
Okay. Wie sieht es mit der Check-Size, beziehungsweise in Deutschland sagt man auch, glaube ich, Ticket-Size aus?
Also die Investmenthöhe.
Ja.
Genau. Nummer 5, wie viele weitere Investments plant ihr dieses Jahr noch?
Nummer 6. Habt ihr schon in einen Competitor investiert oder plant ihr in einen Competitor zu investieren?
Dann 7. Welche Bedenken gibt es bezüglich meines, unseres Unternehmens?
Nummer 8. Wie sieht die Follow-on-Strategie im Fund aus?
Nummer 9. Wie helft ihr Firmen, in die ihr investiert habt?
Und Nummer 10. Zu welchen eurer Portfoliogründer kann ich sprechen? So wie ihr gesehen habt, wir haben diesmal keine extra Frage vorbereitet.
Leider nein. Aber ich glaube, die 10 Fragen sind an sich sehr interessant.
Das stimmt, ja. So, dann lass doch jetzt mal drüber reden, was die Fragen überhaupt sollen und was man als Gründer quasi da dadurch wissen möchte vom Investor. So, dann fangen wir an mit Frage Nummer 1. Besteht ein generelles Interesse an einem Investment in meinem / unseren Unternehmen? Wenn ja, was sind dann die nächsten Schritte? Ich glaube, das ist die Frage schlechthin, oder?
Absolut. Und das ist die Frage, vor der auch die meisten Gründer wirklich Angst haben. Weil dann wirklich,
müsst ihr nicht, braucht ihr nicht.
Weil dann wirklich rauskommt, was die nächsten Schritte sind, wenn es welche geben sollte. Und da in 95% der Fälle ein Nein eigentlich die Antwort sein wird, ist es ja die Frage, die dann ein bisschen wehtun kann.
Genau. Also ihr müsst es so sehen, das habe ich aber auch schon mal gesagt. Sales ist nichts anderes als ein Sales-Prozess. So, und irgendwann muss natürlich wie bei jedem Sales-Prozess die Frage kommen, habt ihr Lust, unser Produkt, in diesem Falle ist das Anteil an unserem Unternehmen, habt ihr Lust, das zu kaufen oder nicht? Und ihr könnt euch selber auch sehr viel Zeit sparen, indem ihr einfach diese Frage stellt, weil wenn ihr zum Beispiel dann auch zu einem Nein kommt, was meistens der Fall sein wird, meistens wird es ein Nein sein, dann verschwendet ihr nicht eure wirklich wertvolle Zeit mit diesem Investor.
Genau, und ich habe mal im Blog gelesen, dass die zweitbeste Antwort nach einem Ja das Nein ist, weil man wirklich dann sich auf andere Investoren fokussieren kann.
Mhm, korrekt, ja. Also normalerweise gibt es quasi drei Outcomes von der. Also Nummer 1 wäre, der Investor investiert, was super selten ist und wahrscheinlich eher bei Angels vorkommt als bei Funds
nach dem ersten
Treffen. Ja. Genau. Ja. Der Investor sagt Nein, also entscheidet sich eben nicht zu investieren. Meistens ist es eben das Ergebnis und ihr solltet euch da auch jetzt nicht erschrecken oder sogar entmutigt sein, denn das ist relativ normal. Und die Nummer 3, das kommt natürlich auch öfter mal vor, ist, dass der Investor sich nochmal treffen will, bevor er oder sie sich dann entscheidet, zu einem Ja oder zu einem Nein zu gehen. So, das ist aber ganz wichtig, wenn der Investor sagt, er möchte sich nochmal treffen, was ist da wichtig, Patrick?
Ganz klar, die nächsten Schritte klar machen. Das heißt, muss ich irgendein Follow-up-Material schicken? Braucht er mein Financial Model? Wer ist bei dem Gespräch noch dabei? Was ist die Agenda? Ganz witzige Story von uns. Susanne, du kannst dich noch gut erinnern. Wir hatten während unseres Fundraising-Prozesses, ich glaube, das war in unserer Seed-Runde, hatten wir, glaube ich, nicht mal einen Phone-Call mit einem Investor.
Oh, ich erinnere mich.
Und dann wurden wir eingeladen, so, hey, ihr habt ein halbstündiges Meeting mit uns, kommt mal vorbei bei uns im Büro.
Trinken mal einen Kaffee zusammen.
Genau, sozusagen. Dann, was passiert? Wir fahren hin, es war in L.A., steigen in Aufzug rein, vorne Rezeption war schon ein bisschen so, es sah schon ein bisschen feiner aus, dachte mir, okay, für einen Kaffee ist es relativ fein. Und dann werden wir in so einen Meetingraum gesetzt und auf einmal sitzen da 7 Leute drin und erwarten von uns sozusagen eine einstündige Präsentation über unser Startup. Und
wir hatten noch nicht mal eine Stunde Zeit, weil wir den nächsten Investor-Pitch dann hatten.
Genau, die waren dann ziemlich gepisst, weil wir gesagt haben, wir müssen da eine halbe Stunde schon gehen.
Hat aber keiner gesagt. Und der Kalenderinvite war auch nur für 30 Minuten angesetzt.
Also wie gesagt, wirklich nochmal zurückzukommen zu der Frage, fragt dann, wie der nächste Schritt wirklich aussieht.
Genau, und ganz wichtig, der nächste Schritt muss auch sehr, sehr, sehr zeitnah passieren.
Ja, absolut, ja.
Sonst sind die Leute nämlich nicht interessiert. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, lass uns nochmal treffen, super, dann können wir ein bisschen mehr drüber reden. Und die Person sagt, ah ja, aber ich travel erst die nächsten vier Wochen oder 2 Monate, dann ist die Person nicht interessiert. Allerdings, wenn sich die Person, die in der gleichen Woche nochmal treffen will oder in der nächsten Woche nochmal treffen will, dann ist die Person, der Investor, auch wirklich interessiert. Und wenn das eben nicht so ist, wenn die euch länger hinhalten, dann schreibt die einfach ab mit einem Nein, weil es ist ein Nein.
Genau.
Die sind nur zu feige, es euch zu sagen.
Genau, und ich denke, das Ganze fließt auch jetzt in die zweite Frage über, die lautet, wie läuft der Investmentprozess bei euch ab und wie lange dauert die Entscheidungsfindung? Genau, einfach dann die nächsten Schritte lassen sich relativ einfach durch die Frage herausfinden. Und nur um euch mal eine Timeline zu geben, für einen Venture Capital Fund sind meistens 3 bis 4 Meetings nötig.
Manchmal auch ein bisschen mehr.
Genau.
6 Meetings max.
Um zu einer Entscheidung zu kommen. Und immer ein gutes Zeichen ist, wenn die Meetings dann relativ dicht beieinander sind, weil das heißt dann, ihr werdet relativ gefast-tracked mit eurem Startup und die wollen wirklich sicherstellen, dass sie euch relativ schnell dann vielleicht ein Termsheet geben, wenn sie euch gut finden.
Und so funktioniert es auch bei guten Funds, wenn ihr mit guten Funds spricht. Also ich kann mich noch erinnern, ein guter Fund, mit dem wir gesprochen haben, an der East Coast, die haben uns innerhalb von einer Woche, hatten wir 2 normale Meetings und ein Partner-Meeting. Das war alles in der gleichen Woche.
Ja, das war eine absolut sehr gute Experience. wo es nachher Nein war. Aber wie gesagt, es war sehr schnell, sehr respektvoll und absolut war eine super Experience.
So sollte das dann auch sein. So, dann, wer muss noch involviert sein, um zu einer Entscheidung zu kommen? Hier ist es, wie schon tausendmal gesagt, es ist ein Sales-Prozess. Wie bei einem Sales-Prozess müsst ihr einen Champion finden, im VC-Fund, der das, den ganzen Deal quasi vorwärts pusht.
Champignon.
Verstehe ich jetzt nicht. Ist auch egal. Oh, Champion. Jetzt verstehe ich es. So.
Sorry. Kein Konzept gebracht
gerade. Kein Problem. So, das ist dann so, bei einem VC-Fund solltet ihr am besten quasi mit einem Partner reden. Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, Associates sind eher nicht so, sollte man nicht mit denen reden, weil die verschwenden ganz oft eure Zeit, ganz oft checken das Associates nicht. Man sollte eher quasi sofort zu einem Partner reden. Allerdings ist auch ein Partner nicht gleich ein Partner. Da muss man dann ein bisschen auch die Seniorität sich anschauen und wir haben auch schon mit Partnern geredet, die konnten keinen Check schreiben, was natürlich nicht so optimal ist und die Leute müssen euch dann quasi pushen bei den Leuten, die wirklich quasi die Entscheider sind. Also idealerweise sprecht ihr sofort zu den eigentlichen Entscheidern in den Funds. Und bei Angels ist eh klar, da ist normalerweise ist da...
Die brauchen, die, müssen auch vielleicht noch die Frau fragen.
Ja, die Frau wird öfter mal gefragt.
Ich weiß noch von unserem Investor, die Mutter.
Oder die Mutter, ja, einer von unseren Investoren, der muss immer seine Mutter fragen. Das ist ganz witzig. Genau, und manche Angels investieren natürlich auch im Syndikat. Das heißt, da werden dann die Freunde mit einbezogen und entweder investieren dann alle oder gar keiner. Sowas gibt es auch. So, was gilt hier noch zu beachten, bei wer muss noch involviert sein?
Ich denke, du hast schon eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, vorher schon erwähnt, Partner-Meetings. Mhm. Es kann sein, dass der letzte Schritt bei größeren Funds ein Partner-Meeting ist und dann müssen auch alle Partner sozusagen zustimmen dem Investment. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr mal ein One-to-One-Meeting habt mit einem anderen Partner.
Genau, das richtig. Das kann auch vorkommen. Ja, und generell gilt also, wenn ihr mit Associates arbeitet, und die Associates stellen euch nie einen Partner vor und ihr habt 3 Meetings mit einem Associate, dann schreibt den Fund einfach ab, weil das führt zu nichts.
Genau. Frage 4. Wie sieht eure Check-Size, Ticket-Size aus? Oder in anderen Worten, wie groß ist die Investmenthöhe?
Genau. Ich habe Ticket-Size genommen, weil ich habe schon mit ein paar deutschsprachigen Investoren gesprochen und die labern mich die ganze Zeit voll mit Ticket-Size. Und ich dachte mir, was ist das denn?
Ja, ich finde, Investmenthöhe ist es wahrscheinlich der bessere Ausdruck hier.
Ja, absolut.
Genau, aber wie gesagt, von meiner Seite aus zu der Frage, sehr wichtig herauszufinden ist halt, ob der Investor der Lead-Investor sein kann für meine Runde. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe ein Startup, ich möchte 1 Million raisen und der Fund macht normalerweise nur 100.000 als Investmenthöhe rein, ist es relativ schwierig, dass der Investor dann der Lead-Investor sein wird. Mhm. Und in diesem Fall ist es eigentlich relativ Zeitverschwendung, mit dem zu reden, weil selbst wenn der investiert, möchte er wahrscheinlich einen Lead-Investor haben.
Richtig.
Und deshalb, ja, lieber auf die Lead-Investoren fokussieren, deshalb ist die Frage wirklich sehr, sehr wichtig zu stellen.
Richtig, ja. Und was jetzt auch eher vielleicht mal ein bisschen counterintuitive ist, also ihr solltet quasi zu dem auch, was Patrick gesagt hat, mit einer Seed-Runde, wenn ihr zum Beispiel jetzt 1 Million raised, ja, dann ist es auch clever, mal mit kleinen Checks anzufangen und mal erstmal zu Angels.
Von Angels, genau.
Genau, und erstmal mit Angels zu reden. Das heißt, ihr kriegt dann Commitments rein, hier, ich investiere 25.000, ich investiere 50.000, manche ein super Angel investiert vielleicht sogar 100.000, dann habt ihr ein Commitment, also eine Zusage von einem Investor und mit diesen Commitments, dann habt ihr vielleicht schon von der 1 Million, habt ihr vielleicht schon 2, 3, vielleicht sogar 400.000 committed, dann geht ihr damit zu den Boutique-Funds, zu diesen kleineren Funds hin, die dann auch vielleicht noch 250.000, 300, vielleicht sogar 400.000 investieren können und dann ist es für die auch einfacher zu sagen, ja, da machen wir mit, weil die haben ja eh schon fast die Hälfte committed. Dann ist das Ding schnell über die Bühne jetzt gelaufen. Das ist ganz einfach dann für die zu machen.
Ja, stimmt. Das ist auch der Tech-Stars-Approach.
Mhm, richtig. Und dann gibt es noch eine Sache, liebe Leute, da müsst ihr aufpassen. Und zwar gibt es Ownership-Targets. So, normalerweise ist es so, dass eine Seed-Runde wird durch etwa 20% der Firma kosten. Das ist so. So, dann ist es so, dass normalerweise der Lead-Investor, der möchte so um die 10% bekommen. Das heißt, er macht dann die Hälfte quasi rein. Und wenn er eben weniger als die Hälfte reinmacht, dann macht er zum Beispiel, dann kriegt zum Beispiel 8%, 6%. Aber normalerweise möchte der Lead-Investor schon eher so 10% haben. Und danach könnt ihr euch dann richten. Wenn euch jetzt jemand sagt, ja, ich gebe euch 1 Million, will aber dafür 40% haben, dann ist das
eher ungewöhnlich.
Ist komisch. Ja, also könnt ihr euch dran richten, dass für die Seed-Runde ist eher so, da gibt man so 20% ab.
Genau. Aber da reden wir wirklich von einer Seed-Runde von 1 Million plus.
Ja, korrekt.
Nicht von einer Runde von 100.000 Euro.
Nee.
Genau. Na gut, dann Frage 5. Wie viele weitere Investments plant ihr dieses Jahr noch? Ich glaube, das haben wir vorher sowieso schon mal besprochen, ganz am Anfang. Dass es wirklich darum geht, herauszufinden, ob da noch ein bisschen
Spielraum ist.
Genau, ob da noch Pulver da ist zum Verschießen.
Genau. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fund 25 Millionen groß ist und der Fund hat schon 30 Investments gemacht, dann ist der Fund wohl schon größtenteils aufgebraucht, weil die normalerweise reserviert man noch was für Follow-on. Das heißt, wenn die dann nochmal eine Runde aufnehmen, damit der Fund nochmal was reininvestieren kann und dann ist der Fund schon, der ist komplett deployed normalerweise, ne?
Genau.
Genau. Und auch witzige Geschichte von uns. Also normalerweise als Fund, glaube ich, macht man so etwa 10 Investments pro Jahr. Und als wir hatten im Dezember, hatten wir zu einer Firma gepitcht. Und die kannten uns aber schon. Die haben uns schon über ein Jahr beobachtet quasi. Mit denen haben wir schon mal getroffen. Die haben nee gesagt, aber keep das updated. Und haben wir dann gemacht, haben uns dann immer mal mit denen getroffen etc. Es war ganz gut. Und dann im Dezember habe ich gesagt, Leute, wie sieht's aus? Wir raisen. Wollt ihr was dazugeben? Und witzigerweise hat sich dann rausgestellt, ja, wir geben was dazu, wir wollen die Runde sogar leaden, weil wir müssen noch ganz schnell ein Investment machen, weil unser Target ist 10 Investments pro Jahr und wir haben jetzt 9 gemacht. Und dann waren wir quasi, es war Win-Win für uns, weil wir hatten dann Lead-Investor und konnten dann 28 Tage unsere Runde schon closen. Und Win für die, weil die haben noch ganz dringend ein Investment gebraucht, das sie eben machen können. Und es ist um die Zeit relativ schwer, um die Weihnachtszeit ein Investment zu machen. Und das ging aber natürlich auch nur so schnell über die Bühne, weil die ganze Due Diligence und die Sachen eben schon vorher quasi gemacht haben und den ganzen Marktresearch und so, den man machen muss.
Ja, war glückliche Umstände für uns.
War Win-Win. So, dann gibt es eine sehr wichtige Frage, die sehr oft unterschätzt wird. Und zwar, habt ihr schon in einen Competitor investiert oder plant ihr gerade in einen Competitor zu investieren? Warum ist die Frage so wichtig?
Ja, ganz einfach, weil es gibt den sogenannten Brain Rape bei Investoren oft. Die treffen sich mit einem Startup, wo sie schon sozusagen heimlich in den Competitor investiert haben. Das heißt, sie fragen euch dann ganz schöne Fragen wie, oh, wie sieht eure Marketingstrategie aus? Habt ihr irgendwas gefunden, was super funktioniert? Was ist eure Secret Sauce? Das ist natürlich nicht so optimal, dann einem Investor das zu erzählen, wenn sie schon in ein ähnliches Startup investiert haben.
Genau.
Aber das Gute ist, und was oft passiert, wenn ihr die Frage dann wirklich offensiv stellt, kriegt ihr zu 90% auch eine ehrliche Antwort.
Weil die Fans haben ja auch einen Ruf zu verlieren.
Genau. Wenn ihr die Frage nicht stellt, dann werden die wahrscheinlich euch nicht freiwillig erzählen, dass es gerade so ist. Aber die guten Investoren werden es tun.
Genau.
Aber einfach die Frage stellen, sicherheitshalber oder auf der Website auf alle Fälle auch nochmal nachschauen, wenn ihr euch mit jemandem trefft.
Also ich habe schon oft eben sofort einen Pass bekommen via E-Mail, wenn ich gefragt habe, ob ich zu jemandem sprechen kann. Die guten Investoren haben gleich zurückgeschrieben, nee, ich treffe mich nicht mit dir, weil wir haben schon das Unternehmen investiert und es ist zu nah dran und es ist nicht announced. Also lass das mal mit dem Treffen. Genau. Und es ist eben ganz wichtig, dass ihr die Frage fragt. Das ist ein bisschen awkward.
Schon ein bisschen, ja.
Es ist schon ziemlich awkward, aber vor allem, wenn euch Leute approachen, also wenn ihr eine E-Mail bekommt von einem Investor und hey, lass mal treffen, etc., das ist immer schon ein bisschen so, okay, das ist weird. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal nachhaken.
Genau, und im Prinzip eigentlich, die Fragen kommen relativ gut an, auch bei den Investoren, weil das zeigt wirklich, dass ihr wirklich euch gut vorbereitet habt und auch sozusagen ein Partner auf Augenhöhe seid.
Dass ihr auch keine Mimis seid.
Genau. Ja, so kann man es auch ausdrücken.
Mhm.
Gut, dann Frage für dich, Susanne. Welche Bedenken gibt es bezüglich meines unseres Unternehmens? Was ja, hat die Frage?
Ja, das ist super. Vor allem super, um Feedback zu bekommen, auch quasi zu realisieren, wie der Investor über euch, über euer Startup denkt und eben quasi diese Bedenken besser zu adressieren und dann beim nächsten Meeting, wenn es ein nächstes Meeting gibt, eben mehr Zeit rund um diese Bedenken einzubauen. Also zum Beispiel, wenn der Investor sagt, ja, ich bin mit eurem Markt, ich kann da nicht so, ich verstehe das nicht, wie die Marktgröße zustande kommt oder wie ihr das mit eurer Kundenakquise macht. Hier, eure Kundenakquise ist zwar relativ gering, aber ich verstehe nicht, warum und ich verstehe auch nicht, wie ihr das überhaupt gehen könnt. Und dann könnt ihr beim nächsten Meeting einfach genau darauf eingehen. Und das zeigt eben nicht nur, dass ihr quasi auch auf den Investor eingeht, sondern auch, dass ihr die Meinung des Investors schätzt.
Genau. Und selbst wenn es ein Nein sein sollte, ist das Feedback sehr hilfreich, um euren Pitch mal zu optimieren, vielleicht das Pitch-Deck noch umzustellen und so weiter. Also die Frage ist wirklich ein Muss in meinen Augen.
So, und dann noch eine andere sehr wichtige Frage ist, wie sieht die Follow-on-Strategie im Fund aus?
Ja, sehr, sehr wichtig, weil die Runde, die ihr jetzt wahrscheinlich raisen werdet, ist nicht die letzte Runde. Und dann wollt ihr natürlich wissen, okay, wenn ich dann meine Goals hitte für die nächsten 18 Monate, kann der Investor noch Geld nachschießen oder in dem Fall, in dem ich eben nicht so gut performe, ist da noch ein bisschen Geld übrig, um mich dann zum nächsten Step bringen zu können. Und das ist meistens nur möglich bei größeren Venture Capital Funds, weil Angels, die investieren meistens dann einmal oder vielleicht zweimal, aber das war's dann auch. Genau, deshalb auch, wenn ihr dann eine Wahl von Investoren auf dem Tisch liegen habt nachher, würde ich dann doch eher auch die Fundgröße mit einfließen lassen, wenn ich mich entscheiden würde. Weil oft ist es dann doch so, dass man die Ziele nicht ganz erreicht und dann auch ein bisschen extra Geld nachgeschossen werden muss. Und wenn kein Geld mehr da ist, ist es schlecht für alle Beteiligten.
Genau. Richtig. Und es ist eben auch wichtig, auch für später, wenn ihr dann zum Beispiel eine neue Runde raised, eine Serie A zum Beispiel oder eben auch nur eine Seed-Plus-Runde quasi, da ist es so, dass normalerweise kommt ein, maximal zwei Outsider rein und der Rest wird quasi von Insidern gemacht. Und wenn ihr dann eben nicht so viele Insider habt, die dann die Runde auffüllen können, dann müsst ihr halt zu mehr Leuten pitchen, das ist viel mehr Arbeit und es kann eben sein, dass die Runde dann auch gar nicht zustande kommt. Weil oft ist es eben auch so, dass es auch ein bisschen negativ mitschwingt, wenn eure jetzigen Investoren eben kein Geld mehr nachschießen.
Ja, das ist immer ein Red Flag. Nicht eine Red Flag, aber es ist ein bisschen komisch auf alle Fälle.
Ja, kriegen die Investoren schon ein bisschen Bauchweh, wenn sie das hören.
Genau. So, Nummer 9. Wie helft ihr Firmen, die ihr investiert? Warum ist die Frage wichtig, Susanne?
Das ist super wichtig, weil es gibt Dumb Money. Und mit Dumb Money, super, toll, jetzt habe ich Geld. Aber sehr oft ist bei guten Investoren, die können eben auch richtig gut helfen, voranzukommen mit seinem Business. Also zum Beispiel, wir haben einen Consumer-Investor drin, der hilft uns mega mit unserer Consumer-Strategie. Und dann haben wir eben einen Investor noch dabei, der ist ein bisschen mehr auf so B2B, auf Sales etc. Und der hilft uns sehr, eben wie wir die Strategie, die Sales-Strategie machen, der interviewt alle unsere Sales-Leute, prüft die auf Herz und Nieren, weil Sales-Leute können sich natürlich selber auch sehr gut verkaufen und der weiß da ganz genau, welche Buttons er pushen muss quasi, um den richtigen Charakter von der Person rauszubekommen und davon lernt man natürlich als Gründer auch sehr, sehr viel.
Absolut, nichts hinzuzufügen.
Cool. So, und dann zur letzten Frage. Zu welchen eurer Portfolio-Gründer kann ich sprechen?
Genau. Vielleicht erinnert ihr noch an von unserer letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, über Reference-Checks für die Gründer. Das heißt, Investoren wollen vielleicht zu euren vorigen Professoren sprechen oder zu euren vorigen Arbeitgebern oder zu anderen Investoren. Aber ihr könnt das Ding auch umdrehen und zu Intros fragen zu anderen Gründern, die schon Investment bekommen haben. Und Pro-Tipp, geht auf die Website, schaut euch Unternehmen an, die nicht erfolgreich waren und versucht, die Gründer dann zu erreichen und mit denen zu sprechen. Das ist aber nur wirklich dann relevant, wenn ihr ein Termsheet von dem Investor habt. Das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich jetzt nach dem ersten Meeting bin.
Nee.
Das ist wirklich, wenn ihr euch überlegt, okay, ich möchte vielleicht Investment haben von dem Investor und es sind jetzt die letzten Schritte, die ich haben muss. Und warum zu Leuten, die gefailed sind? Weil da Investoren wirklich das wahre Gesicht zeigen. Wenn es nicht so gut läuft, dann will ich wirklich herausfinden, okay, haben die dann den Gründer komplett fallen lassen oder haben die versucht, noch vielleicht den zu helfen, einen Exit zu kriegen, oder noch Geld nachzuschießen und so weiter. Für mich ist es persönlich die wichtigste Frage eigentlich.
Genau. Ja, und ist natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, da sieht dann der Investor, dass ihr quasi ein Partner auf Augenhöhe seid. Also ich weiß noch ganz genau, dass ein paar Investoren haben dann gemeint so, oh, ich habe mitbekommen, dass du hast mit Portfoliogründern von uns gesprochen. Ja, ich hoffe, es war positiv, weil ich habe die Leute, ich mache das immer anders, ich mache das immer kalt. Ich frage die Investoren nicht, weil die geben einem immer nur die super sind.
Macht jeder so.
Macht jeder so, ja. Ich gucke mir dann wirklich Portfoliofirmen raus und gucke dann, wo ich einen Kontakt habe. Wenn ich keinen Kontakt habe, schreibe ich einfach so auf LinkedIn an. Und dann sind die meisten sowieso bereit, da eine Referenz zu geben. Und das, ich glaube, das impresst manche Investoren auch ziemlich, wenn man das macht, weil so macht man eben auch Due Diligence über die Investoren und nimmt nicht einfach nur Geld und ist super verzweifelt, macht einen super verzweifelten Eindruck quasi.
Genau, also ein Investment ist dann eigentlich schon wie eine Ehe eigentlich, nur dass es keine vorzeitige Scheidung gibt.
Manchmal schon.
Deshalb, auch wenn du rausgeschmissen wirst vielleicht, aber ist auch nicht die ideale Ergebnis dann.
Nee.
Deshalb wirklich auch deinen Investor auf Herz und Niere prüfen, bevor er dann Geld aufnimmt.
Genau. Ja, und das war's, glaube ich, für heute wieder, oder?
Ja, 10 interessante Fragen.
10 super Fragen, die ihr auf jeden Fall Investoren stellen müsst. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr habt heute was gelernt und vor allem, dass ihr wirklich auch gelernt habt, dass nicht nur Investoren euch Fragen stellen können, sondern ihr könnt auch den Investoren Fragen stellen. Das ist sogar sehr wichtig, dass ihr das macht, auch um die Investoren ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über 5 Sterne freuen.
5-Star-Alert.
Über ein Like natürlich, über ein Subscribe würden wir uns auch sehr freuen. Und,
wir freuen uns auch immer.
Wir freuen uns immer, ja. Wir sind generell sehr fröhliche Menschen. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch von diesem Podcast profitieren könnte, dann leitet den doch sehr gerne auch an diese Leute weiter. Denn wahrscheinlich können sie dadurch auch was lernen, wenn sie gerade dabei sind, ein Startup zu gründen. So, dann schaltet doch nächstes Mal gerne wieder ein, wenn es heißt, wir sind's wieder.
Und Susanne und Patrick.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.